Jo, Leute, willkommen zum zweiten Tag der Energiekrisen-Themenwoche. Ich bin Dina und ich habe hier gerade einen sehr coolen Gast, und zwar Felix Schreier. Wir reden heute über erneuerbare Energien. Aber Felix, stell dich erstmal vor.
Ja, hi, ich bin Felix Schreier. Ich arbeite am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und da arbeite ich im Bereich Energiewende. Und was wir da machen grundsätzlich ist, dass wir so Computersimulationen machen, wie die Energiewende der Zukunft aussehen könnte. Für verschiedene Länder, zum Beispiel für Deutschland oder für die ganze EU. Und ich beschäftige mich dabei insbesondere mit dem Aspekt von Wasserstoff und von Elektrifizierung. Und ich freue mich heute, ja, bei euch zu sein. Sehr cool.
Ja, fang direkt einfach mal damit an. Erzähl mal ein bisschen davon, was du da gerade so machst.
Ja, es ist gar nicht so einfach, da anzufangen. Ist ja ein Riesenthema. Und genau, also was wir machen, ist, letztendlich haben wir so ein großes Modell, also so ein großes Rechenmodell. Und damit kann man halt verschiedene Szenarien ausrechnen, wie bis 2050 zum Beispiel sich die Energiewende in Deutschland vollzieht, ja. Und sagen, was wir da machen, ist, wir wollen im Prinzip herausfinden, was ist der beste und ökonomisch günstigste Weg, welche Technologien brauchen wir, wann sollten wir das bauen, wann sollten wir aus der Kohle raus, wann sollten wir in andere erneuerbare Energien rein und alles sowas. Also wir haben da quasi verschiedene Möglichkeiten, das auszurechnen und genau, und arbeiten dann halt mit Leuten zusammen, das zu interpretieren. Und jetzt ganz konkret, womit ich mich viel beschäftige, ist so ein bisschen die Frage, also man hat ja, well, fangen wir mal so an. Es ist ja so, dass wir schon ein bisschen Energiewende gemacht haben. Das heißt, wir haben im Strombereich, haben wir die erneuerbaren Energien, vor allem Wind- und Solarenergie, ausgebaut. Und das muss auch noch weiter passieren. Aber dann haben wir in anderen Bereichen, wie zum Beispiel bei Gebäude, Wärme, also zum Beispiel für Heizen, ja, die Wärme, die aus deiner Heizung kommt, oder im Verkehrssektor, beim Autos, bei LKWs und so weiter, verbrauchen wir auch viel Energie. Und die Frage ist, wie machen wir die eigentlich erneuerbar bzw. sauber? Und genau, und da gibt es meistens eigentlich zwei grundsätzliche Wege. Der eine ist, entweder nutze Wasserstoff oder elektrifiziere das Ganze, zum Beispiel mit einem E-Auto. Und wir wollen eigentlich immer so ein bisschen wissen, okay, also für welchen Sektor, für welche Anwendung ist das eine gut und für welche ist das andere gut? Und gibt es auch irgendwie, ja, gibt es da irgendwie Sachen, die da auch positiv zusammenwirken können?
Ich finde das voll spannend. Wie ist das denn eigentlich mit den Ergebnissen, die ihr dann da herausbekommt? Also, wo gebt ihr das dann weiter? Weil im Prinzip muss es irgendwann alles halt an die Regierung weitergeleitet werden. Wie
Genau.
läuft das dann ab?
Also es ist ganz verschieden. Ich meine, also unser Institut arbeitet mit vielen verschiedenen, also wir sagen mal Stakeholdern zusammen. Das
Was
sind
sagt ihr, Stakeholder?
Stakeholder. Ne, das heißt im Prinzip Stakeholder heißt so viel wie jemand, der halt irgendwie Interesse an diesem Thema hat. Also das können jetzt PolitikerInnen sein oder Leute, die in Ministerien arbeiten und das dann quasi umsetzen, was PolitikerInnen wollen. Das können aber auch Leute aus der Wirtschaft sein. Genau, und wir haben da verschiedene Kooperationen, aber zum Beispiel haben wir im letzten Jahr, im Oktober, haben wir zusammen mit einigen anderen Forschungsinstituten in Deutschland zusammen einen großen Report zur Energiewende herausgebracht. Der heißt Ariadne Szenarien Report, Oktober letzten Jahres rausgekommen. Und das ist dann halt so eine große Veröffentlichung, wo sich quasi alle ForscherInnen, die sich in Deutschland mit der Energiewende auseinandersetzen, oder sage ich mal sehr viele von denen, zusammentun und einen großen Report über 300 Seiten schreiben. Und das, genau, ist auch durch die Medien gegangen, wurde, glaube ich, von verschiedenen Zeitungen aufgenommen. Und dann gab es aber auch zum Beispiel extra Sessions mit verschiedenen PolitikerInnen, wo dann bestimmte Aspekte genauer erklärt wurden. Also das, sage ich mal, ist immer so in Zyklen so ein bisschen. Und wenn wir was veröffentlichen, geht das durch die Medien, aber es gibt auch extra Treffen mit bestimmten Leuten, die dann besonders interessiert sind.
Boah, das ist richtig wichtig, dass das dann so publik gemacht wird. Weil ich glaube, sonst kriegt man das ja eigentlich gar nicht so viel mit, so wie ich zum Beispiel. Ich bin da gar nicht so drin in dem Thema. Und deswegen finde ich das immer so geil, wenn ich irgendwas sehe, was durch die Medien geht und ich bin so, Alter, krass. Und Genauso war ich auch, als ich noch nicht genau wusste, was eigentlich erneuerbare Energien sind. Und du hast ja gerade schon gesagt, so zum Beispiel Windenergie oder Solarenergie. Aber was gibt es denn noch an erneuerbaren Energien?
Genau, also erneuerbare Energien heißt einfach im Prinzip, dass, ja, wie der Name schon sagt, dass sozusagen man diese Energie immer weiter nutzen kann, dass wir die quasi direkt aus der Natur unserer Umgebung entnehmen können, wie zum Beispiel Sonnenenergie oder Windenergie, und dass sozusagen ist das einfach eine konstante Energiequelle ist. Und da gibt es dann zum Beispiel noch Wasserkraft, ja, also wenn man sozusagen einfach eine Turbine hat, die an einem in einem Fluss angebracht ist, der halt die ganze Zeit fließt, dann bewegt das halt die Turbine. Und man rechnet auch zum Beispiel Bioenergie zu erneuerbaren Energien in dem Sinne, dass man sozusagen die Pflanzen immer wieder anpflanzen kann und dann wachsen sie immer wieder neu und man kann sie dann wieder verbrennen.
Meinst du so mit Samen von bestimmten oder mit Blüten von irgendwelchen Pflanzen? Oder
wie? Nee, also du kannst halt verschiedene, du kannst im Prinzip, kannst du einfach ja alle möglichen Pflanzen oder kannst du auch Holz verbrennen und damit Energie erzeugen. Also das haben Leute ja vor tausenden von Jahren ganz, also nur gemacht. Und das ist auch eine erneuerbare Energie in dem Sinne, dass wir sozusagen die Pflanzen oder das Holz, das danach wachsen kann. Ja, also das Gegenteil sind die fossilen Energien und die wachsen eben nicht nach. In dem Sinne, dass zum Beispiel Kohle oder Erdgas, das förderst du eben aus bestimmten Lagerstätten in der Erde. Und wenn die aufgebraucht sind, sind die aufgebraucht. Und dann kannst du das auch nicht weiter verbrennen. Und genau, und die sind halt begrenzt. Aber das ist eigentlich gar nicht so. Also früher war es so, dass die Leute aus fossilen Energien raus wollten, weil sie dachten, oh verdammt, die sind begrenzt. Wir müssen uns irgendwas anderes überlegen, wenn sie alle sind. Aber heute wollen die Leute aus fossilen Energien raus, um den Klimawandel aufzuhalten.
Krass.
Weil die fossilen Energien halt CO2 der Atmosphäre zuführen, was dann wiederum den Treibhauseffekt antreibt.
Ja. Ey, also das wusste ich gar nicht, dass es damals so war, dass die Menschen sich so dachten, oh nein, es wird knapp, wir brauchen neue Energien und jetzt so, ja, Klimakrise.
Ja, genau. Also wenn du im Prinzip, aber der Punkt war, dass die Leute halt immer wieder immer mehr Kohle und Erdgas in der Erde gefunden haben. Das war nicht das Problem. Also es gibt sehr viel. Ja. Das Problem ist nur, wenn wir alles davon verbrennen würden, dann hätten wir halt ein total krasses, mega heißes Klima.
Ja, das merkt man ja jetzt schon, wie... Ich meine, der Sommer, das war der wärmste Sommer nach Messung, glaube ich, dieses Jahr, oder? Du hast ja gerade gesagt, erneuerbare Energien, also fossile Energien sind sozusagen das genaue Gegenstück zu erneuerbaren Energien. Richtig?
Also um es ganz genau zu machen, die fossilen Energien sind Kohle, Erdöl und Erdgas. Mhm. Und das sind einfach Materialien, die bei uns tief im Boden lagern. Und die sind dadurch entstanden, dass vor 100 Millionen Jahren sich Pflanzen, also einfach Pflanzen auf dem Boden abgelagert haben. Und dann wurde die Pflanzen quasi so lange gepresst, bis dann über Millionen Jahre Kohle entstanden ist. Und deswegen sagt man auch fossil, weil das sozusagen diese Energie oder diese Materialien kommen aus der Zeit der Dinosaurier. Mhm. Und also das ist die Definition von Fossilenergie, die sind halt sehr alt, weil sie schon sehr lange dort liegen. Aber es gibt auch andere, zum Beispiel die Kernenergie, da braucht man wiederum Plutonium für und das wird nicht als fossile Energie gewertet, aber man muss es auch abbauen und es ist auch nicht erneuerbar, weil es nicht unendlich verfügbar ist. Also es wird ein bisschen kompliziert, aber allgemein hast du recht zu sagen, dass die fossilen Energien, die erneuern sich nicht und die Erneuerbaren, die sind quasi konstant und immer weiter da.
Also auf jeden Fall, wenn man das jetzt so hört, macht es auch mehr Sinn, mit erneuerbaren Energien zu arbeiten, anstatt mit fossilen Energien, weil das halt einfach erstmal schlecht ist und dann halt auch irgendwann begrenzt. Ja. Und jetzt zu den erneuerbaren Energien, wie werden die eigentlich genutzt? Also gerade in Deutschland jetzt, auf Deutschland bezogen, was spielt das für eine Rolle hier in Deutschland und vor allem, wie wichtig ist das?
Also in Deutschland ist es derzeit so, dass im Stromsektor schon 45% des Stroms aus erneuerbaren Energien gewonnen wird, was schon gar nicht so wenig ist. Das heißt, dort hat die Energiewende schon begonnen, also vor 10, 20 Jahren waren es nur ganz wenige Prozent. Und das heißt, da haben wir geschafft, vor allem durch Windenergie und Solarenergie, den Anteil erneuerbaren Energien deutlich zu steigern. Aber das zählt jetzt erstmal nur für den Bereich Strom. Wenn du dir den gesamten Energiebereich anguckst, also wenn du auch das Benzin für die Autos dazu zählst, das Gas, was in deinen für die Heizungen dazu zählst und alles sowas, dann sieht es für die erneuerbaren Energien noch nicht so gut aus. Dann machen die nur einen Anteil von 15% des gesamten Primärenergieverbrauchs von Deutschland und 75% des gesamten Primärenergieverbrauchs sind noch fossil, also Erdgas, Erdöl, Kohle. Das heißt, im Stromsektor sind wir schon recht weit, aber in den anderen Sektoren, da haben wir noch nicht viele Erneuerbare.
Weißt du, ich komme aus einer Stadt, ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Ich wohne in Nordrhein-Westfalen und bei mir in der Stadt, die heißt Mahl, da gibt es einen riesengroßen Chemiepark.
Ja.
Und das ist so das Ding in der Stadt. Und die haben auch, damals gab es eine alte Zeche, die Auguste Victoria, und das war so das Wahrzeichen, weil die da einfach Kohle verbrannt haben so. Und ja, dann, als der Kohleausstieg war, wurde es einfach alles plattgelegt. Und so, musst du dir vorstellen, die ganze Stadt, einmal so die Hälfte ist die Stadt, in der ich wohne, und die andere Hälfte ist einfach nur dieser Chemiepark und die Zeche damals. Und es ist riesengroß. Und die arbeiten halt mit fossilen Energien. Und natürlich, die Energiewende ist da auch natürlich zu spüren sozusagen. Also klar, soll ja auch kommen. Aber was ist denn so das Ziel, was man erreichen möchte mit der Energiewende? Und vor allem bis wann? Weil ich meine, Zeit ist knapp so. Deswegen, wie läuft das jetzt so mit der Energiewende? Bis wann will man das bestimmte Ziel erreichen, was man jetzt gerade so vor Augen hat?
Naja, also die Bundesregierung hat ja gesagt, dass Deutschland bis 2045 klimaneutral sein soll. Und das bedeutet im Prinzip, dass du 2045 keine fossilen Energien mehr verbrauchen kannst. Ja, also es gibt da ein paar Auswege, weil klimaneutral heißt nicht unbedingt, dass du gar keine Emissionen mehr hast, sondern dass du die Emissionen auch ausgleichen kannst, indem du zum Beispiel CO2 wieder aus der Atmosphäre nimmst. Also du hast quasi fossiles CO2, was aus fossilen Quellen in die Atmosphäre kommt, und dann entziehst du aber der Atmosphäre wieder was, indem du zum Beispiel CO2 aus der Luft filterst. Ja? Mhm. Das könnte man machen, aber das können höchstens ein ganz kleiner Prozentsatz sein. Und dann gibt es außerdem noch andere Emissionen, die man auch noch kompensieren muss. Also es ist ganz schön kompliziert. Das heißt, am Ende ist es eigentlich klar, wir müssen Mitte des Jahrhunderts ohne fossile Energien klarkommen. Also das ist so ungefähr der Zeitrahmen. Und und das ist gar nicht so einfach. Und es ist gar nicht mehr so viel Zeit. Ich meine, 30 Jahre klingt viel.
Aber es ist am Ende gar nicht.
Genau, aber es ist am Ende gar nicht so viel. Weil wenn man mal überlegt, wie lange das alles dauert, umzustellen. Also die Dinge, die du da umstellen musst, sind halt nicht so Sachen, die man so in ein paar Monaten schnell umstellt, sondern es ist irgendwie so, ja, wie du halt gesagt hast, irgendwie einen ganzen Industriepark in Mahl abbauen und dann irgendwie ganz neue Anlagen dort einführen,
ja,
mit völlig anderer Funktionsweise. Du musst die Leute, müssen dann eine Weiterbildung machen, wie sie das bedienen, und also das kann sich über Jahrzehnte ziehen, und deswegen muss man halt da früh anfangen und halt auch jetzt schon Druck machen.
Wie realistisch ist das denn?
Dass wir 2045 klimaneutral sind?
Ja.
Ja, also kommt vor allem, wenn du fragst.
Meine persönliche Meinung.
Ja, meine persönliche Meinung. Also ich denke, ja, interessante Frage. Also klar, man denkt da oft drüber nach. Also ich würde sagen, dass es allgemein ist es möglich und es auch ökonomisch verkraftbar, und Deutschland wird irgendwie nicht völlig den Bach runtergehen, wenn wir das machen. Aber dazu sind jetzt tatsächlich die nächsten paar Jahre entscheidend, und auch die nächsten paar Jahre entscheidend in dem Sinn, was wirklich die Politik ankurbelt und welche Gesetze sie erlassen, welche Unterstützung sie vielleicht auch dann neuen Anlagen und Technologien geben, welche Anreize sie vielleicht auch Leuten geben, Energie zu sparen oder so. Und also ich denke, dass wenn jetzt tatsächlich in den nächsten paar Jahren viel passiert, ist es realistisch, dass man das schafft. Wenn jetzt, sage ich mal so, die nächsten 5 Jahre so sind wie die letzten 5 Jahre, dann ist es unrealistisch.
Was kann man denn als Normalo-Mensch, sage ich mal, tun, um halt das so voranstreiten zu lassen? Also was kann ich jetzt zu Hause zum Beispiel machen oder meine Eltern oder alle anderen Menschen auf der Welt, damit dieses Ziel realistischer wird?
Also was man zum Beispiel machen kann, was recht konkret ist, ist, man kann auf einen Grünstromanbieter wechseln. Ja, also weil es gibt ja verschiedene Stromanbieter und natürlich ist es am Ende immer derselbe Strom, den wir aus der Steckdose ziehen, aber es ist halt die Frage, welchem Unternehmen geben wir das Geld, wenn wir unsere Stromrechnung bezahlen? Und es ist ein Unternehmen, was jetzt, sage ich mal, sagt, okay, ich investiere nur in Wind- und Solarenergie. Oder ist es ein Unternehmen, was sagt, okay, ja, ich habe auch noch lauter andere Kraftwerke und so und vielleicht versuche ich auch noch die auszubauen weiter. Also das ist, glaube ich, wichtig. Also Grünstromanbieter bringt auf jeden Fall was. Mhm. Dann würde ich sagen, also vielleicht, wenn man ein bisschen größer denkt, natürlich kann man auf der politischen Ebene als Bürger, Bürgerin was machen, wenn man wählen geht, wenn man auf Demos geht, wenn man irgendwie sich engagiert, vielleicht in seiner Stadt oder so, wie die Energiewende dort vorangebracht werden kann. Ja, wenn man jetzt sagt, okay, ich schließe mich irgendwie einer Vereinigung an, und wir überlegen uns, wie kann die Innenstadt autofrei werden oder so. Ja, also da gibt's, glaube ich, auch viele Möglichkeiten, sich politisch zu engagieren, und das ist nicht für jeden immer möglich, kommt auf an, sozusagen, was sich auch gerade gebildet hat bei einem in der Nähe. Aber das ist auf jeden Fall sehr wichtig, dass man quasi das ernst nimmt, dass die Politik wirklich den größten Unterschied macht und dass selbst wenn wir alle super viel Strom sparen, es nichts bringt, weil es braucht quasi eine systemische Änderung.
Ja.
Und dann als Letztes würde ich sagen, genau, gibt es auch solche Sachen, die man natürlich auch selbst an seinem Verhalten ändern kann, dass man irgendwie, wird ja jetzt auch schon so schön gesagt, dieses Jahr, weil eben wir diese Energiekrise haben, dass man zum Beispiel sagen kann, okay, ich versuche irgendwie mehr darauf zu achten, weniger zu heizen oder Strom zu sparen und sowas. Also das kann man auch machen, aber ich würde halt sagen, da ist der Effekt und auch den Maß, wie man das machen will, ja begrenzt. Insofern braucht es am Ende dann doch tatsächlich die allgemeine Lösung für alle.
Ja, das ist ja auch sonst, wenn man jetzt versucht, was zu ändern und dann, keine Ahnung, einfach diesen Winter zum Beispiel nicht so viel heizt, heißt es nicht, dass man nächsten Winter das genauso eben macht.
Ja.
Ja, voll. Und jetzt nochmal so eine kleine persönliche Frage. Ich frage mich das nämlich ziemlich oft zum Thema Energieautos, weil du hast ja gerade gesprochen, erzählt, dass diese bestimmten Sektoren
ja
halt relativ unterschiedlich weit sind.
Ja.
Und ich meine, Sektor Strom ist ja fast gesagt 45%, richtig?
Ja, genau.
Mit erneuerbaren Energien. Wie ist das denn zum Thema E-Autos? Wie sinnvoll ist das eigentlich? Weil ich kenne zum Beispiel Diskussionen zwischen erwachsenen Leuten, die sich jetzt ein neues Auto kaufen wollen, jetzt ganz halt drüber nachdenken, okay, kaufe ich mir jetzt wieder ein Benzinauto oder ein Diesel oder kaufe ich jetzt ein E-Auto oder ein Hybrid? So, was ist am sinnvollsten? So, gerade für mich, ich bin noch relativ jung, irgendwann will ich mir auch ein Auto kaufen. Ja. Und ich weiß zwar nicht, wie die Welt in 3 Jahren aussieht, wer weiß das schon, aber die Frage stelle ich mir die ganze Zeit und ich kann irgendwie nie Menschen irgendwie darauf antworten, weil ich nicht weiß, was jetzt so sinnvoller wäre.
Ja, stimmt. Ich höre das auch super oft, dass das diskutiert wird.
Oder? Aber momentan?
Genau, aber tatsächlich gibt es da eine recht klare Antwort aus der Wissenschaft. Und diese Antwort ist, dass sich E-Autos auf jeden Fall lohnen für den Klimaschutz. In dem Sinne, dass sie einfach sehr effizient sind und halt, also ein Elektromotor ist sehr viel effizienter als ein normaler Motor mit Benzin. Und eben der Strom, den kann man halt CO2-frei erzeugen. Das Benzin kann man nicht wirklich CO2-frei erzeugen. Und natürlich ist es jetzt so, du hast gehört, ne, wir haben auch noch fossile Energien in unserem Strom. Aber das kann man in den nächsten Jahren ja auch relativ stark ändern. Und alle spätestens dann, wenn wir unseren Strom CO2-frei haben, ist das E-Auto, hat eine viel bessere Emissionsbilanz als das normale Auto. Und deswegen würde ich sagen, es ist jetzt schon sinnvoll, auf E-Autos umzusteigen. Also jetzt ist es schon so, dass es jetzt von der Emissionsbilanz ungefähr gleich ist mit dem Benziner oder vielleicht ein bisschen besser, je nachdem, welchen, sag ich mal, Strommix, wie viel CO2 es im Strom man so annimmt. Aber in ein paar Jahren wird es immer und immer besser fürs E-Auto. Deswegen lohnt sich das E-Auto. Dann gibt es noch einen anderen Aspekt, der oft genannt wird, ne? Also diese Batterien, die man dafür das E-Auto braucht, die man halt nicht für den Benziner braucht, die verbrauchen auch viele Ressourcen, ja, Ressourcen, die es nicht so viel gibt auf der Welt, verbrauchen auch Energie. Da ist es aber so, dass da auch noch Weiterentwicklung zu erwarten ist, dass man zum Beispiel eben mit weniger Energie oder zum Beispiel auch mit erneuerbarer Energie diese Batterien produziert und weniger von diesen Ressourcenverbrauch, wie zum Beispiel Lithium oder sowas. Und da ist zu erwarten, dass das E-Auto dann mit der Zeit immer umweltfreundlicher wird.
Okay, Leute, also wir haben gelernt, was erneuerbare Energien sind, was fossile Energien sind, wie wichtig das eigentlich ist und wie krass Sektoren in Deutschland eigentlich so sind, zum Beispiel jetzt Strom oder der Autosektor und so weiter. Wir wissen, dass Energieautos definitiv besser sind als Benzin oder Diesel. Und Felix, jetzt nochmal so zum Abschluss eine allerletzte Frage.
Ja.
Wie wichtig ist das eigentlich, beziehungsweise wie empfindest du das, dass die Jugend gerade mehr sich für die Energiewende und für die Wissenschaft, gerade wie, wo du auch tätig bist, so interessiert? Also wie wichtig ist dir das, dass da jetzt noch mehr Nachwuchs sozusagen kommt?
Also ich finde das total cool. Also und ich hätte das auch vor ein paar Jahren nicht so gedacht, aber ich habe jetzt echt das Gefühl, dass in den letzten 3-4 Jahren auch nochmal extrem viel passiert ist, dass halt voll viele junge Leute sich dafür interessieren und auf Demonstrationen gehen und auch halt irgendwie einfordern, hey, wir müssen es voranbringen. Und ich würde sagen, es hat auch schon sehr viel geändert. Also ich würde sagen, dass das schon einen großen Anteil daran hat, dass zum Beispiel die Bundesregierung jetzt auch ihre Ziele verschärft. Und das merken wir bei uns zum Beispiel auch in der Wissenschaft, dass dann halt auch mehr Anfragen kommen und gesagt wird, ja, hey, das ist ein relevantes Thema und ihr müsst halt mehr in die Richtung forschen. Und dass da insgesamt dadurch, glaube ich, auch mehr Druck aufgebaut wurde. Das ist total cool. Und es wäre, glaube ich, nicht möglich gewesen, halt ohne die vielen jungen Leute, die sich halt da engagieren. Insofern finde ich das super und es ist auch sehr spürbar.
Mega. Ja, dann danke, Felix, für das sehr interessante Gespräch. Ich hoffe, ihr konntet ganz viel daraus mitnehmen. Ja, danke dir.
Ja, super. Danke.